Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wir beten noch einmal in der Stille. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. So erhelle auch jetzt durch die Verkündigung deines Wortes bei den Kindern, bei uns und weltweit unseren Weg, dass er ankommt in deiner Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, wir hören heute einen Predigttext, der wird in der Regel immer am Sonntag nach Pfingsten als Evangelium des Tages vorgelesen. Und zwar aus dem Grund, weil es in dem Text, wie in vielen anderen Bibelstellen auch, um die Dreieinigkeit Gottes geht. Nach den großen Festen im Kirchenjahr, wo erstmal Gott dem Vater beim Erntedank gedankt wurde für seine ganze wunderbare Schöpfung, wo Jesus dann Weihnachten gefeiert wird, dass er Mensch geworden ist für uns, und nach dem Fest der Kreuzigung, der Auferstehung und der Himmelfahrt kommt ja noch die dritte Person Gottes, der Heilige Geist, zu Pfingsten, und jetzt rundet sich das ab mit Trinitatis. Das wird auch in unserem Text eine Rolle spielen, aber es geht um noch was anderes, nämlich es geht auch um uns in dem Abschnitt, den ich gleich vorlese, wie wir in den Himmel kommen zu Gott. Johannes Kapitel 3. Einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. Der kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat. Denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie ist so etwas möglich? Fragte Nikodemus. Jesus erwiderte: Du als Lehrer Israels weißt das nicht? Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir kennen, und was wir bezeugen, haben wir gesehen. Doch ihr nehmt unsere Worte nicht ernst. Ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist doch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alles sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Ich sagte, dass wir es in diesem Text mit dem Geheimnis des dreieinigen Gottes zu tun haben, dessen Fest wir heute feiern. Gott, der Vater, er steht über allem. Der Pharisäer Nikodemus spricht Jesus an: Rabbi, also Lehrer, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat. Denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Also von Gott handelt der Text, dem Vater. Er handelt natürlich von Jesus. Besonders deutlich wurde es beim letzten Vers, den wir ja auch den goldenen Vers in der Bibel nennen. In der Lutherbibel heißt es so, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also von Jesus. Und das Dritte, es geht um ein besonderes Geschehen, durch das wir auf das ewige Leben bei Gott vorbereitet werden, die neue Geburt durch den Heiligen Geist. Jetzt haben wir die Trinität. Aber ich will heute vor allen Dingen herausstellen, wie es in diesem Text um uns auch geht. Wir Menschen werden in diesem Abschnitt repräsentiert durch einen Mann, der zur späten Stunde, es heißt hier bei Nacht, also mindestens nach Einbruch der Dunkelheit damals, zu Jesus kommt. Er wollte ihn wahrscheinlich allein sprechen, vielleicht sogar unter vier Augen. Er wollte wahrscheinlich auch nicht gesehen werden, dass er Jesus aufsucht. Heimlich tut er das. Denn er war erstens ein Pharisäer, gehörte also zu dieser besonders frommen und strengen, manchmal aber auch heuchlerischen Richtung im damaligen Judentum. Heute würde man das vielleicht die Ultraorthodoxen nennen. Zweitens war er einer der führenden Männer, vielleicht sogar einer aus dem Hohen Rat, also auch Politiker. Und drittens wird er Lehrer Israels genannt, also auch ein führender Theologe. So ähnliche Leute haben manchmal auch bei Tag mit Jesus gesprochen, aber dann wollten sie sich meist mit ihm herumstreiten. Er kommt mit einer ehrlichen Absicht, heimlich, weil er erkannt hat, Jesus muss eigentlich von Gott sein, sonst gibt es niemanden, der so handelt wie er. Das kann nur von Gott sein. Und er will also gerne ein bisschen mehr erfahren. Er möchte in seiner Theologie noch ein bisschen was dazu lernen wahrscheinlich. Aber Jesus will nicht bestaunt werden. Jesus kommt gleich zur Sache. Ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also wer das Reich Gottes sehen will, wer es von innen erleben will, muss, nun kommt dieses Wort, wiedergeboren sein. Nikodemus stellt verständlicherweise erstmal eine Verstehensfrage. Das geht doch nicht, dass man ein zweites Mal geboren wird, wenn man schon alt wird. Da wiederholt es Jesus nochmal mit ähnlichen Worten. Ich versichere dir, wörtlich heißt es, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wir werden uns also jetzt mit dem Thema Wiedergeburt beschäftigen. Und wohlgemerkt, das ist nicht das, was manche darunter verstehen. Die hinduistische Religion, der Buddhismus und esoterische Gruppen, dass unsere Seele diesen Leib verlässt und dann in einem Tier oder einer Gottheit oder vielleicht in einer Pflanze dann weiterlebt und dann wieder das Wesen verlässt und dann wieder und das immer wieder bis zum Nirvana unendlich oft. Das nennt man eigentlich Reinkarnation, also immer wieder in was hineinkommen. Was die Bibel versteht unter Wiedergeburt was ganz anderes. Wir beschäftigen uns jetzt damit. Und da bitte ich jetzt mal um die Gliederung. Wiedergeburt als Kind Gottes, wozu ist das nötig? Wie kommt es zur Wiedergeburt? Und dann will ich noch drittens sagen, wie leben Menschen, die wiedergeboren sind? Also das Erste. Wozu ist das nötig, dass es Jesus dreimal zum Nikodemus hier sagt? Die Kurzantwort, damit wir einmal in Gottes Reich hineinpassen, hinein dürfen. Das wünscht sich ja eigentlich direkt oder indirekt fast jeder. Der Gedanke ist doch schrecklich, dass nach dem Tod alles aus sein soll. Als hätte es nie eine Welt gegeben, weil wir dann von nichts mehr wissen, weil es uns nicht gibt. Schrecklicher Gedanke. Noch schrecklicher aber der Gedanke, dass unser Innenwesen, unser Ich, unsere Seele ewig weiter existiert, aber verloren ist, dass nie etwas besser wird, dass nie wirklich Freude ist, nie Erlösung, nie Aufatmen, sondern Qual, was die Bibel Hölle nennt. Schrecklich. Das wollen wir ja auch nicht. Und wir möchten doch auch erleben, dass nicht nur wir eine schöne Zukunft haben, sondern die ganze Welt, dass eine Welt kommt, in der endlich das ganze Elend, aller Terror vorbei ist, alle Lügen, alle Unterdrückung, alle Folter für immer. Und da möchten wir doch gern dabei sein. Weil der größere Teil der Menschheit leider nicht die Gewissheit des ewigen Lebens hat, kann sich unter ihnen so schreckliche Angst vor dem Tod ausbreiten. Die Angst war und ist so groß, dass im Kampf um die Gesundheit Höchstpreise bezahlt worden sind. Dass dadurch viele Existenzen zerstört wurden, Kinder geschädigt, Familien ruiniert oder Menschen in den Selbstmord getrieben wurden. Aus dieser Angst heraus. Ich denke, und den Maßnahmen, die teilweise aus meiner Sicht ohne Augenmaß waren, ohne die Bereitschaft einer offenen Diskussion, auch mal Fachleute zu hören, die die Dinge ein bisschen anders sehen, anders angehen würden. Ich will damit aber hier nur sagen, die Verkündigung, auch was wir heute hören, hat Bezug zu unserer Realität. Wir brauchen das ewige Leben. Und Jesus sagt, der Zugang ist die neue Geburt. Eigentlich wünschen wir Menschen uns eine Zeit ohne Krankheit, ohne Leid und ohne Tod. Aber dieses Reich Gottes, dieses ideale Reich der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Liebe, der Herrlichkeit Gottes, da passt natürlich da keinerlei Sünde hinein. Da könnten wir gar nicht so, wie wir eigentlich sind, wie wir uns oft erleben, wie andere uns erleben. Da könnten wir gar nicht rein. Denn dort gibt es keine Lüge, keine Untreue, keinen Egoismus und so weiter. Und Jesus sagt es hier klar, Fleisch und Blut, es steht woanders in der Bibel, können das Reich Gottes nicht erben. Oder ich denke an ein Gleichnis, was Jesus mal erzählt hat, vom Himmelreich, großes Fest. Sie kriegen alle das wunderschöne, reine Hochzeitsgewand angezogen, aber einer schleicht sich irgendwie rein, mogelt sich rein, sitzt am Tisch und will auch dabei sein in dieser herrlichen Ewigkeit. Und dann kommt der Herr, es ist ein Gleichnis, und sagt, Freund, wie bist du hier reingekommen? Und der hat gedacht, ich kann doch bleiben, wie ich bin, so schlecht bin ich doch nicht. Mein Outfit ist doch gut genug. Er fliegt raus und Jesus sagt, in die Finsternis, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Das heißt also, im Himmelreich und auch auf der neuen Erde, die der Herr schaffen wird, laut Offenbarung, da können nur Wesen sein, die göttlicher Natur sind. Was vom Fleisch geboren ist, das steht in unserem Text, das ist Fleisch. Hier ein bisschen anders übersetzt. Die Neigung zur Sünde darf uns nicht mehr beherrschen. Wir brauchen für das Himmelreich eine göttliche Abstammung. Von Neuem geboren nennt es Jesus. Und das Wort Anoten kann man auch übersetzen von oben her geboren. Das ist wirklich die Bedingung. Wir werden es besser verstehen, wenn ich jetzt zu Punkt 2 gehe. Wie kommt es zur Wiedergeburt? Tja, ob der Nikodemus das vor Ostern schon richtig verstanden hat, das wissen wir nicht. Aber Jesus hat hier starke Dinge gesagt. Wie es zu diesem göttlichen Neuanfang in unserem Leben kommt. Eine ewige Natur in uns hinein zu bekommen, ein göttliches Leben von oben her. Dass wir vor Gott nochmal sind wie ein neugeborenes Baby mit glänzenden Augen, in denen man noch nichts Böses erkennt. Das kann nur dadurch kommen, dass der reine, ewige Gottessohn sich unser annimmt, mit uns tauscht. Und darum hat unser Abschnitt ja geendet mit diesem schönen Wort, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Gott gibt Jesus her. Jesus nimmt unser Fleisch und Blut an, durch das wir immer wieder auch sündigen, lässt sich an unsere Stelle zum Tod verurteilen. Er, der nie was Böses getan, nicht einmal gedacht hat und gesagt hat. Er stirbt wie ein schlimmer Verbrecher, fühlt sich am Ende auch von Gott selbst verdammt und verstoßen. Er tauscht mit uns. Und das ist die Grundlage der Wiedergeburt. Er kommt in unser Fleisch und Blut und wir dürfen sein göttliches Wesen empfangen. Wie kommt es zur Wiedergeburt? Das war die Basis, die geistliche Basis. Und nun müssen wir diesen Jesus bewusst in unser Leben und Herz aufnehmen. Ihr kennt mich hier in Klingenthal 22 Jahre, das habe ich schon oft gesagt. Aber der Paulus sagt auch, es verdrießt mich nicht, dass ich mich wiederholen muss. Da prägen sich die Dinge besser ein. Im ersten Kapitel vom Johannesevangelium wird es sehr schön ausgedrückt. Da heißt es über Jesus, er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn, damals jedenfalls, nicht auf. Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, also nicht das, was wir biologisch mit uns tragen, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt, sondern durch eine Geburt aus Gott. Also Jesus als den Erlöser, als Gottes Sohn, der für uns am Kreuz schon die Schuld gebüßt hat, ihn so aufnehmen. Das ist die Voraussetzung, dass Gott uns dann dieses Jesus-Leben, diesen Neuanfang schenkt, der uns zu einem geistlichen Baby macht, ohne jede Schuld. Solange wir auf der Erde sind, wird sich das trotzdem immer wieder mischen, ne? Die alte Natur und die neue Natur. Und darum müssen wir nachher noch drauf kommen, wie leben Menschen, die wiedergeboren sind. Aber es gibt noch was anderes, was wir erstmal hören wollen. Jesus sagt auch, wenn ihr nicht aus Wasser und Geist geboren werdet, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Da denken wir natürlich bei dem Wasser automatisch an die Taufe und viele Christen stellen sich das so vor, dass man schon durch die Taufe, egal wann sie passiert, diese Wiedergeburt bekommt. Das scheint mir nicht der richtige Gedanke zu sein, auch wenn die Taufe auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle spielt. Sie ist ein Bekenntnis, dass der Mensch ein neues Leben beginnen will oder dass die Eltern es erstmal wollen. Mein Kind soll möglichst auf diesen Weg gebracht werden. Aber dann ist natürlich ganz wichtig, was wir jetzt gerade gehört haben, dass der Mensch selber an den Sohn Gottes glaubt, ihn in sein Leben hineinnimmt. Und Taufe meint ja auch rein gewaschen werden. Und als Jesus mit dem Nikodemus spricht, da kannten die Leute ja nur erstmal die Form von Taufe am Jordan durch Johannes den Täufer. Der wollte die Menschen ja vorbereiten auf den Messias, hat ihnen ins Gewissen geredet, sie an ihre Verfehlungen erinnert. Und viele waren da wirklich innerlich erschüttert. Sie wussten, ich kann so vor Gott nicht bestehen. Da haben sie ihre Schuld auch bekannt. Teilweise auch, vielleicht auch alle, in dem einen Evangelium steht, sie bekannten es dem Johannes. Also sie haben auch gebeichtet vor einem Menschen. Das zeigt ja, dass einer wirklich ehrlich meint. Gott kann nicht manche Sachen sagen, Hauptsache die Menschen erfahren es nicht, wie böse ich bin. Ne? Es gehört oft beides irgendwie zusammen, die Ehrlichkeit auch vor Menschen. Das haben die getan und als Zeichen der Reinigung kam die Wassertaufe. Und das Bekennen der Sünden spielt aber genauso auch eine Rolle bei der christlichen Taufe, die Jesus dann einführt. Apostelgeschichte, Pfingsten, die Leute fragen Petrus, was sollen wir jetzt tun, dass wir gerettet werden? Er sagt, kehrt um, glaubt an den Sohn Gottes, lasst euch taufen, dann werdet auch ihr das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen. Also, wir werden nur neu geboren aus Wasser und Geist, wenn wir diese Reinigung unseres Herzens auch wollen, uns schenken lassen von Gott und da auch ehrlich sind. Jetzt haben wir, denke ich, das Wichtigste gesagt, über wie die Wiedergeburt zustande kommt. Das Wunder selber, das ist natürlich, das macht Gott, dass wir auf einmal dieses ewige Leben in uns tragen dürfen wie ein zartes Pflänzchen. Aber es wird sich auch auswirken. Und deswegen möchte ich gern eigentlich auch noch sagen, wie lebt nun ein wiedergeborener Christ oder Menschen, die das erfahren haben. Ich möchte aber, bevor ich das noch abschließend sage, möchte ich uns jetzt die Gelegenheit geben, alle, die sich nicht sicher sind, habe ich Jesus schon richtig aufgenommen? Ist mit mir dieses geistliche Wunder schon passiert, durch das ich einmal ins Reich Gottes darf? Den möchte ich jetzt Gelegenheit geben, denn das ist ja nichts Schweres. Durch ein ehrliches Gebet, wer es noch nicht sich so bewusst mal gemacht hat, der kann das jetzt tun, wenn er innerlich an dem Punkt jetzt angekommen ist. Ich bitte aber auch, dass viele von uns anderen, die sich sagen, ach Gott sei Dank, das weiß ich schon in meinem Herzen, dass die jetzt trotzdem mitbeten, das soll gleichzeitig auch die Beichte sein im Gottesdienst, weil wir ja auch nochmal um Vergebung bitten. Wir sehen jetzt dieses Gebet. Ich möchte jetzt gerne mit euch sprechen. Für die einen vielleicht zum ersten Mal so ganz bewusst dieser Schritt, auf den hin Gott uns diese neue Geburt schenken will, diesen Neuanfang, und für die anderen einfach eine Vergewisserung, weil wir immer wieder leider auch sündigen. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich habe deine Gebote gebrochen und ohne dich gelebt. Aber heute komme ich zu dir und gebe dir mein ganzes Leben. Ich wende mich ab von meinem alten Leben und trenne mich von aller Finsternis. Bitte komm jetzt in mein Herz und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Du sollst mein Herr sein für Zeit und Ewigkeit. Danke, dass du für mich gestorben bist und mir jetzt vergibst. Danke, dass ich durch dich errettet bin und ewiges Leben habe. Danke, dass du mich zu einem Kind Gottes machst. Amen. Ja, noch kurz, wie leben nun Menschen, die das von sich wissen, weil sie sich Jesus geöffnet haben? Die wissen, Gott hat es mir geschenkt. Es ist Gnade. Ich kann es mir nicht verdienen, aber er will es ja, er bietet es ja jeden an. Wer das jetzt weiß und vielleicht jetzt zum ersten Mal auch so diese Erkenntnis gewinnt, weil er jetzt mitgebetet hat. Da will ich ganz kurz jetzt nur was sagen, nämlich danke Gott immer wieder dafür. Mach's dir einfach bewusst, ich muss nicht mehr der Alte sein, ich bin nicht mehr abhängig von diesem Zwang, immer wieder Dinge tun zu müssen oder denken zu müssen, die nicht gut sind. Gott hat's mir doch geschenkt. Jesus hat doch mit mir getauscht. Dank dafür machst du dadurch bewusst. Zweitens, ernähre dieses neue Leben in dir. Durch Bibel, Gebet, Gemeinschaft, wie jetzt, wo wir im Gottesdienst sind, und Abendmahl, was wir heute auch noch tun dürfen, wo wir Jesus immer wieder danken, dass er sich für uns Menschen so geopfert hat. Also das Zweite ist einfach, ernähre dieses neue Leben in dir. Dann kann es wachsen und immer mehr unsere Persönlichkeit prägen. Und drittens, sag es weiter. Nur für wen das jetzt alles gar nichts Neues war und für die meisten war es das nicht. Aber sagen wir es wirklich weiter, so gut es uns halt gelingt. Das macht uns selber richtig froh, wenn wir das immer wieder probieren, wenn wir uns zur Wahrheit bekennen, zu unserer Überzeugung bekennen. Ich werde ja am häufigsten in Klingenthal nicht zu Gottesdienst, sondern zu Beerdigungen, Trauerfeiern eingeladen. Waren diese auch schon einige. Und da habe ich im Vorgespräch ja Gelegenheit, auch mit Menschen zu sprechen, die nicht so nah bei der Kirche sind oder gar nicht im Glauben stehen. Bloß mal ein Beispiel, wie man das weiter sagen kann. Das sind meine Chancen, die ich habe, ihr habt andere. Bei so einem Gespräch saßen drei Personen vor mir, die wahrscheinlich alle noch keine bekennenden Christen sind oder ganz weit auch weg sind. Und da habe ich hinterher dann gesagt, als wir das Nötige für die Trauerfeier besprochen haben, ich möchte gern auch was hier lassen, habe ihnen also ein Programm vom Bibelfernsehen gegeben. Und dann hatte ich so ein schönes Heft mit vom Minus zum Plus, wo der Weg zur Errettung sehr schön beschrieben ist. Habe dann zu der einen Person gesagt, hier steht am Ende so ein Gebet drin, wenn Sie das von Herzen beten, werden Sie in den Himmel kommen. Auf einmal strahlte die richtig auf. Nun hoffe ich auch, dass es liest und dass es auch macht. Aber so einfach kann das mit dem Weitersagen sein. Wie lebt ein Mensch, der wiedergeboren ist? Er macht sich's bewusst, ist immer dankbar, er ernährt das neue Leben in sich und er sagt davon auch weiter. Wie war das mit Nikodemus? Der taucht im Johannesevangelium noch zweimal auf. Dieser gelehrte Mann, der zur Prominenz gehörte. Einmal taucht er auf in einem Streitgespräch über Jesus und setzt sich im Hohen Rat vorsichtig für Jesus ein. Und dann begegnet er uns nochmal bei der Grablegung. Nach der Kreuzigung. Er hatte eine 100 Pfund schwere Mischung aus Myrrhe und Aloe zur Einbalsamierung des Leibes des Herrn gebracht. Das wussten scheinbar die Frauen nicht. Die wollten das ja am Ostersonntag früh nachholen und da war das Grab schon leer. Der Nikodemus, ein wohlhabender Mann, der hatte das mitgebracht. Diese letzte Tat war der stillschweigende Ausdruck seiner Zuneigung und Verbindung zu dem einen, zu dem er kam, um belehrt zu werden, der aber stattdessen von Gottes Liebe gesprochen hatte und von himmlischen Segnungen durch den erhöhten Sohn des Menschen und den Nikodemus vor dem Rat der Hohenpriester und Pharisäer zu verteidigen versucht hatte. Das ist es, was wir über den Fortgang von Nikodemus wissen. Es gibt auch altkirchliche Überlieferungen, sogar ein sogenanntes Nikodemus-Evangelium. Da ist nicht alles echt, das ist nicht wie die Bibel so genau überliefert. Aber der hat es wahrscheinlich gepackt. Der hat sich sagen lassen von Jesus, mindestens nach und nach. Möge es uns genauso gehen. Dann wird sich auch unser Leben zu Gottes Ehre mehr und mehr verändern. Und wir dürfen Zeugen für Christus sein. Und sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.